SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs auf einen umfassenden Abbau von Bürokratie und Gesetzen geeinigt. Bundeskanzler Merz forderte anschließend, dies müsse mit hohem Tempo geschehen. Wichtigstes Thema bei dem Treffen, das am Abend zu Ende ging, war aber die Ukraine. Die EU gab dem Land die Zusicherung, es im Abwehrkampf gegen Russland in den Jahren 2026 und 2027 zu finanzieren. Wie genau ist allerdings noch unklar. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Die EU will auch in den kommenden beiden Jahren die Ukraine massiv finanziell unterstützen. Darüber habe Einigkeit bestanden, hieß es nach dem Gipfel. Ob und wie dazu die eingefrorenen russischen Vermögen genutzt werden, bleibt allerdings weiter unklar. Dazu seien eine Reihe schwieriger technischer Fragen zu klären, hieß es. Die Kommission hat den Auftrag bekommen, sich darum zu kümmern.
Ein Grund für die Unsicherheit bei der Finanzierung ist die Haltung Belgiens. Dort liegt der größte Teil des eingefrorenen russischen Staatsvermögens. Belgien sträubt sich gegen eine Zustimmung, solange es keine verbindlichen Garantien bekommt, dass alle EU-Mitglieder ihren Beitrag leisten, falls das Geld zurückgezahlt werden muss. Noch während am Abend in Brüssel der EU-Gipfel lief, sind zwei Militärflugzeuge aus Russland unerlaubt über Litauen geflogen. Das hat die litauische Armee mitgeteilt. Einzelheiten von Jana Sinram aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die Luftraumverletzung dauerte laut der litauischen Armee 18 Sekunden. Bei den Flugzeugen habe es sich um einen russischen Kampfjet vom Typ Su-30 und ein Tankflugzeug gehandelt. Beide seien etwa 700 Meter weit in litauisches Gebiet eingedrungen, so die Armee. Als Reaktion seien zwei spanische Eurofighter der NATO-Luftraumüberwachung aufgestiegen. Litauens Staatspräsident Gitanas Nausėda verurteilte den Vorfall und sprach von einem eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht. Dies zeige einmal mehr, dass man die Luftverteidigung stärken müsse. Erst Mitte September waren russische Kampfjets mehrere Minuten lang in den estnischen Luftraum eingedrungen.
US-Präsident Trump hat die Handelsgespräche mit Kanada für beendet erklärt. Als Grund nannte er eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle. Die USA hatten in diesem Jahr Zölle auf kanadischen Stahl, Aluminium und Autos verhängt. Kanada reagierte mit Gegenzöllen. Beide Seiten haben seit Wochen über eine Einigung in der Stahl- und Aluminiumbranche verhandelt. Bundeslandwirtschaftsminister Reiner hat am Abend mit seinen Kollegen aus den Ländern über die Ausbreitung der Vogelgrippe beraten. Ergebnisse der Videoschalte sind noch nicht bekannt. Die Tierkrankheit wird im Moment vor allem bei Kranichen beobachtet. Nach Fällen in Norddeutschland ist nun auch in Rheinland-Pfalz der erste tote Kranich mit dem Virus gefunden worden, und zwar in Niedersohren im Rhein-Hunsrück-Kreis. In Baden-Württemberg brach die Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis aus. Mehr dazu von Christina Scherer.
Es ist laut Landratsamt der erste Fall von Vogelgrippe im Alb-Donau-Kreis. Aktuell habe die Eindämmung der Seuche oberste Priorität, sagte eine Sprecherin der Behörde dem SWR. Deshalb seien alle rund 15.000 Tiere in dem Betrieb getötet worden. Der Geflügelhof ist am Dienstagabend geschlossen worden. Er hielt seine Tiere sowohl im Freigelände als auch in Ställen. Das Friedrich-Löffler-Institut hatte das Virus bestätigt. Das Veterinäramt untersucht jetzt, woher das Virus kommt. Momentan gehe man davon aus, dass Wildvögel es eingeschleppt haben.
Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, befürchtet mehr Drogenkriminalität in Deutschland. Der Grund ausgerechnet das harte Vorgehen der USA gegen den Drogenhandel. Franziska Ehrenfeld berichtet.
Streeck hat der Bild-Zeitung gesagt, das verschärfte Vorgehen der US-Regierung gegen Drogenkartelle in Kolumbien und Venezuela werde die Lage in Europa und auch in Deutschland nicht entspannen. Im Gegenteil. Erfahrungsgemäß würden sich kriminelle Netzwerke anpassen, unter anderem durch Ausweichrouten und neue Transitländer. Streeck befürchtet deshalb, dass sich das Drogengeschäft nach Deutschland verlagern könnte. Die USA greifen seit Wochen immer wieder Boote mutmaßlicher Drogenhändler an. In der Karibik sollen so schon Dutzende Menschen getötet worden sein.
In der Fußball-Europa League hat der VfB Stuttgart am Abend beim türkischen Club Fenerbahçe Istanbul mit 0:1 verloren. Der VfB wartet im europäischen Wettbewerb damit weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Sportreporterin Ann-Kathrin Rose mit den Höhepunkten des Spiels.
Auch lange nach dem Abpfiff ging es hitzig zu in Istanbul. Pfiffe von den Rängen, turbulente Szenen auf dem Rasen. Nach einem Spiel, in dem der VfB Stuttgart lange einem Rückstand hinterherlief, in der Offensive zu wenig Akzente setzte und so schließlich mit 0:1 verlor. Angelo Stiller hatte nach gut einer halben Stunde einen Elfmeter verursacht. Kerem Aktürkoğlu verwandelte den sicher zum 1:0 für Fenerbahce. Die Stuttgarter fanden vor allem offensiv keine Antworten und blieben in der hitzigen Atmosphäre zu harmlos. Die entspannte sich auch nicht mit gleich zwei weiteren möglichen Elfmetern. Beide wurden nach Check durch den Video Assistant Referee nicht gegeben. Das 0:1 in Istanbul ist für die Stuttgarter bereits die zweite Niederlage in der Europa League.
Für den SC Freiburg lief es in der Europa League deutlich besser. Das Team gewann zu Hause gegen den niederländischen Club FC Utrecht mit 2:0. Damit ist Freiburg weiter auf Achtelfinalkurs. Unser Sportreporter Jens Hörg Krieg fasst das Spiel zusammen.
Wenig Glanz, aber glänzende Aussichten. Der SC gewinnt gegen erschreckend harmlose Gäste mit 2:0 und ist mit jetzt 2 Siegen und einem Remis voll auf Kurs für das Achtelfinale der Europa League. Der Tabellenachter aus der niederländischen Eredivisie war im ausverkauften Stadion der perfekte Gast, brachte nach vorn nichts zustande und ließ sich bei auch nur einer Handvoll hochkarätiger Chancen der Freiburger trotzdem zweimal überrumpeln. In der 20. Minute traf der emsige Japaner Yuito Suzuki zum 1:0 und unmittelbar vor dem Pausenpfiff in der 45. erhöhte Vincenzo Grifo per Freistoß auf 2:0.
Und noch ein Verein aus dem Südwesten hat am Abend international gespielt. In der Conference League hat Mainz 05 Srinski Mostar aus Bosnien-Herzegowina besiegt. Das Spiel in Mainz endete mit 1:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es wechselhaft mit kräftigen Schauern, stürmischen Böen und etwas Sonne bei Höchstwerten bis 14 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Autobranche in Deutschland wandelt sich gerade rasant. Aufträge werden weniger, die Konkurrenz in Fernost ist schneller und billiger. Deutsche Unternehmen wollen sparen und Stellen abbauen. Harte Zeiten also für das Erfinder- und Tüftlerland. Aber vielleicht auch eine Chance. Entlassen, sparen, neu anfangen, so heißt unsere Serie in SWR aktuell in dieser Woche. Und wir haben darin schon berichtet, dass manche Zulieferer jetzt nach neuen Branchen sich umschauen, in die sie einsteigen könnten. Zum Beispiel die Luft- und Rüstungsindustrie. In diesem Bereich arbeitet Wolfgang Bott seit rund 30 Jahren. Er ist Unternehmensberater und Geschäftsführer der Firma Quermanagement. Herr Bott, Sie beraten Unternehmen, die sich in Richtung Luftfahrt und Rüstung orientieren wollen. Rennen Ihnen da die Firmen gerade die Türe ein?
Also nicht gerade die Türen einlaufen, aber schon ein verstärktes Interesse für die Branche, weil natürlich beflügelt durch dieses große Budget, das man in Berlin nach außen zeigt, schon Interesse besteht, in diese Branche zu gehen.
Welche Art von Unternehmen kommt denn da zu Ihnen? Sind das große Zulieferer, eher kleinere Mittelständler?
Also das sind schon eher mittelständisch geprägte und Familienunternehmen, für die bisher das Thema Verteidigungsindustrie oder Luftfahrtindustrie nicht so von Interesse war, weil sie aber eben halt auf größere Stückzahlen ausgelegt waren.
Das heißt, in der Luftfahrtverteidigungsindustrie, da reden wir insgesamt dann von kleineren Mengen, die gefertigt werden.
Ja, ein Beispiel. Ein Unternehmen kam auf mich zu und hat gesagt, ja, wir können auch Kleinserien machen und sprachen von 500.000. Das sind natürlich nicht die Stückzahlen, die in dieser Branche benötigt werden, in der Regel.
Wenn jetzt so ein Unternehmen zu Ihnen kommt, das bisher groß in Serie, in Masse produziert hat, wie schwer ist es, die Produktion dann auf so spezielle kleine Serien umzustellen?
Das ist durchaus eine Herausforderung für Unternehmen, weil eben die kleineren Stückzahlen, manchmal auch ganz andere Maschinen, aber vor allem auch eine andere Art der Dokumentation erfordert wie in so einer Großserie.
Und wie genau helfen Sie den Unternehmen dann? Also welche Tipps geben Sie ihnen?
Wir analysieren zuerst mal, welche Fertigungsmethoden, welche Produkte sind überhaupt auf den Anlagen zu erzeugen und was hat denn überhaupt der Kunde oder Klient an Interesse, in welchen Produktbereichen der Verteidigungs- oder Luftfahrtindustrie möchte ich denn gehen?
Die Maschinen, die man dann braucht und mit denen man produzieren kann, sind das eine. Das andere natürlich das Personal, das die Maschinen bedient, wartet, Produkte entwickelt. Wie leicht lässt sich denn mit dem Personal, das bisher Autoteile produziert hat, sage ich mal, jetzt ein Rumpfteil für ein Flugzeug bauen?
Also es ist so, dass ja die Unternehmen bisher schon Fachkräfte haben und Und dort ist zusätzlich noch kleiner weiter Bildungsmaßnahmenbedarf, aber keine grundlegende Änderung.
Keine grundlegende Änderung, aber doch einiges an Aufwand, wenn man sich neu orientiert. Wie lange dauert es denn aus Ihrer Sicht, bis sich der Einstieg in eine neue Branche für ein mittelständisches Unternehmen wirklich lohnt?
Also da sind unterschiedliche Zeithorizonte. Wenn ich jetzt in die Verteidigungs- oder Luftfahrtindustrie gehe, dann muss ich sehen, dann reden wir nicht von einem Sprint, sondern von einem Marathon. Das bedeutet dann so ganz grob zwischen 24 und 36 Monaten, bis ich von der Entscheidung bis hin zu den ersten Teilen in diese Branche komme.
Sie haben es vorhin ja auch schon angesprochen, warum diese Branche so attraktiv ist, sind natürlich die Milliarden, die der Bund da gerade auf den Markt wirft für die Aufrüstung. Gehen Sie denn davon aus, dass eine Orientierung in Richtung Luftfahrt- und Rüstungsbranche über Jahrzehnte hinweg nachhaltig sein kann? Es kann ja auch sein, dass in 10 Jahren dann wieder deutlich weniger Geld in Verteidigung investiert wird, wenn die Arsenale voll sind.
Ich gehe durchaus davon aus, dass wir langfristig auch auf einem höheren Niveau bleiben und die ganzen Systeme, die jetzt beschafft werden, die müssen auch von Zeit zu Zeit unterhalten, überprüft werden und auf die Einsatzfähigkeit hingetestet werden. Insofern wird der Markt zwar vielleicht nochmal wieder ein bisschen nachlassen, aber nicht gänzlich zusammenbrechen.
Der Unternehmensberater Wolfgang Bott war das. Er berät mit seiner Firma Firmen, die in die Luftfahrt- und Rüstungsbranche einsteigen wollen, zum Beispiel weil Aufträge aus der Autoindustrie wegfallen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Einen Tag nach dem EU-Gipfel will heute in London die sogenannte Koalition der Willigen über ihre weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Dabei soll vor allem der Druck auf Russland erhöht werden. Aus London berichtet Gabi Biesinger.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird am Vormittag zunächst von König Charles III. Empfangen. Dann werden Vertreterinnen und Vertreter der 30 meist europäischen Staaten der Koalition der Willigen persönlich und virtuell zusammenkommen, um weitere Strafmaßnahmen gegen Russland zu besprechen. Für Deutschland wird Außenminister Johann Wadephul an dem Treffen teilnehmen. Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, er wolle darauf drängen, russisches Öl und Gas vom Weltmarkt zu nehmen und mit der Beschlagnahme russischer Staatsgüter fortzufahren, um Milliarden für die ukrainische Verteidigung freizusetzen. Außerdem sollte die Ukraine mit mehr Langstreckenwaffen unterstützt werden. Thema soll auch ein besserer Schutz der ukrainischen Energieinfrastruktur sein, die Russland weiterhin systematisch zerstört und so die Menschen in der Ukraine in Kälte und Dunkelheit zurücklasse.
In Mainz geht heute die Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende. Am Vormittag wollen die Regierungschefs der Länder mehrere Beschlüsse fassen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Matthias Zahn berichtet.
Das VW-Land Niedersachsen fordert, die Auto- und Zuliefererindustrie stärker zu fördern. Hessen setzt sich dafür ein, dass die geplanten Rekordausgaben bei der Rüstung vorrangig in deutsche Unternehmen investiert werden. Um die zivile Verteidigung geht es in einem Beschlussvorschlag von Rheinland-Pfalz. Der Bund wird darin aufgefordert, den Ländern Geld zu geben, damit diese beispielsweise Vorräte an Sanitätsmitteln anlegen können. Das Thema Finanzbeziehungen mit dem Bund steht nicht zur Entscheidung an. Beschlüsse werden hier frühestens Anfang Dezember erwartet, wenn die Länder mit Bundeskanzler Merz beraten. Es geht um sehr viel Geld. Entsprechend hart dürften die Verhandlungen ausfallen. Die Ergebnisse der aktuellen Konferenz in Mainz sollen am Mittag vorgestellt werden. Vom Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, dem rheinland-pfälzischen Landeschef Schweizer von der SPD und dem Co-Vorsitzenden Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten von der CDU.
Bundesinnenminister Dobrindt und der Präsident des Bundeskriminalamts Münch stellen heute die Lagebilder für organisierte Kriminalität und Drogenkriminalität für das vergangene Jahr vor. Im Jahr 2023 war die organisierte Kriminalität in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch die wirtschaftlichen Schäden dadurch hatten zugenommen, besonders im Bereich Cyberkriminalität. Heidelberg ist mit seiner Uniklinik einer der wichtigsten medizinischen Standorte im Südwesten. Die Stadt bekommt in den kommenden Jahren nun ein neues Herzzentrum. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann kommt heute zum ersten Spatenstich ins Neuenheimer Feld. Mehr von SWR-Reporter Patrick Fiegei.
Der Neubau auf dem Gelände der alten Kinderklinik in Heidelberg wird die zentrale Anlaufstelle für alle Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankungen jeder Art, also Notfall- und Intensivmedizin, angeborene Herzfehler, Herzkranz-Gefäßerkrankungen, aber auch Rhythmusstörungen oder Herzschwäche bis hin zur Herztransplantation. Es geht aber nicht nur um die Behandlung, sondern auch um die Forschung. Das angeschlossene Forschungszentrum heißt Informatics for Life. Darin sollen die herzmedizinischen Kompetenzen des Uniklinikums, der Medizinischen Fakultät und der Universität zusammenfinden. Die Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt das Projekt mit 100 Millionen Euro, die Klaus-Tschirer-Stiftung noch einmal mit 29 Millionen Euro.
Die invasive Quaggermuschel ist im Bodensee schon lange ein Problem. Bei einem Treffen der Internationalen Bodenseekonferenz in Stuttgart wollen die Seeanrainer deswegen heute über eine Reinigungspflicht für Boote diskutieren. Einzelheiten dazu von Christina Priebe.
Es geht um Boote, die von einem anderen Gewässer an den Bodensee kommen, denn sie könnten Larven invasiver Arten wie der Quaggermuschel am Rumpf oder anderen Ausrüstungsgegenständen in den See tragen. Mit einer Reinigungspflicht müssten Bootsbesitzer ihre Boote erst einmal anmelden und säubern lassen, bevor sie auf den Bodensee können. So soll die weitere Verbreitung der Quaggermuschel zumindest eingedämmt werden. Ob bei der Bodenseekonferenz dazu heute eine Entscheidung fällt, ist noch offen. Forscher und Naturschützer raten aber schon länger dazu. Aktuell wird Freizeitkapitänen eine Reinigung beim Gewässerwechsel lediglich dringend empfohlen. Die Quaggermuscheln bereiten am Bodensee seit Jahren Probleme, denn sie verstopfen Wasserleitungen und Filter und verändern die Nahrungskette im See.
In Stuttgart findet heute zum 4. Mal der Podcast-Marathon des SWR und der Hochschule der Medien statt. Bis zum Abend wird 10 Stunden lang ohne Unterbrechung getalkt. SWR-Reporterin Kerstin Rudert berichtet.
Der Podcast-Marathon beschäftigt sich diesmal mit Vielfalt und Willkommenskultur in der Landeshauptstadt. Die Macher haben sich dazu interessante Gäste eingeladen. Sie helfen beispielsweise Geflüchteten nach ihrer Ankunft in Stuttgart oder begleiten Jugendliche mit schlechten Startchancen bis zum Berufseinstieg. Die Talkrunden finden von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt und werden als Video-Livestream übertragen. Wer will, kann die Gespräche auch vor Ort im Kulturwerk in Stuttgart-Ost mitverfolgen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder auf Winterzeit zurückgestellt, auch in Berlin. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nickschas sieht in der Zeitumstellung eine echte Chance.
Na, gut geschlafen? Oder war die Nacht wieder viel zu kurz? Für alle, die sich nach diesem Sommer etwas ausgelaugt und ermattet fühlen, gibt es am Wochenende ein Geschenk. 60 Minuten für den Biorhythmus. Gratis. Quasi frei Haus. Der immer noch nicht abgeschafften Zeitumstellung sei Dank. Eine gute Nachricht auch für die Politik hier in der Hauptstadt. Und damit für uns alle. Denn eine Stunde mehr Schlaf bedeutet im Zweifel eine Stunde mehr zum Entspannen, zum Erholen und damit einen klareren Kopf bei Tag. Weitere Debatten um das deutsche Stadtbild bleiben uns nach diesem Wochenende also vielleicht erspart. Auch Food-Influencer Markus Söder hat dann eine Stunde mehr Zeit zum Nachdenken, ob er uns wirklich mit seinem neuesten Lieblingsburger bei Instagram behelligen muss. Und Finanzminister Lars Klingbeil findet in den 60 Minuten mehr Schlaf möglicherweise auch noch ein paar Milliarden für den klammen Bundeshaushalt. Mehr Schlaf für entspanntere Politik? Ob das wirklich meine These ist, fragen Sie? Ich sag mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.